Deutschlandfunk, Andruck.
Im Studio Katrin Stövesand. Guten Abend und herzlich willkommen zur politischen Literatur. Heute sagen wir den Elendsbeschreibungen die Gegenwehr an. Mit zwei Büchern, die Gegenwart und Zukunft ausdrücklich konstruktiv begegnen wollen, ohne Krisen und Probleme auszublenden. Das erste stammt von Ece Temelkuran. Die türkische Autorin will sich und ihre LeserInnen aus der um sich greifenden Lähmung unserer Zeit befreien. Und die Sozialanthropologin Bettina Ludwig schaut auf das Wesen des Menschen und wie wir uns das besser zunutze machen könnten. Außerdem geht es heute um die Arbeitsbedingungen der Reinigungsbranche in der Schweiz, ein Beitrag unserer Denkfabrik-Reihe zur Arbeitswelt. Und mit Blick auf den EU-Gipfel diese Woche und mögliche Beitrittsperspektiven für Balkanstaaten stellen wir Ihnen ein Buch über Albaniens wandlungsvolle Geschichte vor. Ece Temelkuran ist Journalistin und Schriftstellerin, eigentlich in der Türkei. Aber das ist ihr dort nicht mehr möglich. Wegen ihrer regierungskritischen Haltung wurde ihre Arbeit dort immer schwieriger und gefährlicher. Derzeit lebt sie in Hamburg und hat nun erneut ein gesellschaftskritisches, aber sehr konstruktives Buch veröffentlicht. Angesichts der aktuellen und drohenden Krisen möchte sie die allgemeine gesellschaftliche Lähmung auflösen und stellt Möglichkeiten vor, wie wir aktiv Gegenwart und Zukunft beeinflussen könnten. Wille und Würde. 10 Wege in eine bessere Gegenwart heißt ihr Buch und die Rezension kommt von Luise Sammann.
Wenn die türkische Autorin Ece Temelkuran an die vielen Vorträge und Lesungen denkt, die sie nach dem Erscheinen ihres letzten Buches überall auf der Welt hielt, dann fällt ihr vor allem das tiefe Schweigen ein, das danach jedes Mal im Saal herrschte. Wenn dein Land nicht mehr dein Land ist, erschien in Deutschland im Jahr 2019.
Ich habe in diesem Buch geschrieben, dass Faschismus und Rechtspopulismus keine Besonderheiten meines Heimatlandes der Türkei sind, sondern dass sie auch Westeuropa über kurz oder lang erreichen und das hiesige System zerstören werden. Wo immer ich das erklärte, herrschte danach ratloses Schweigen. Irgendwann kam dann die Frage, aber welche Hoffnung gibt es dann noch?
Diese Frage, so Ece Temelkuran, nervte sie. Sie erweckte den Anschein, als ob die Menschen keinerlei Einfluss mehr auf den Lauf der Welt hätten. Als ob es nur die zwei Möglichkeiten gäbe, stumpf und zunehmend sinnlos vor sich hinzuleben oder aber gleich die große Revolution anzetteln zu müssen. Wem beides nicht zusage, der versinke zunehmend in einer allumfassenden Lähmung. Einem Gefühl, in dem alles nur noch fremdgesteuert, schlecht und unveränderbar erscheine. Genau dagegen schreibt Temelkuran nun in ihrem neuen Buch auf knapp 200 Seiten an. Dabei reiht sich Wille und Würde allerdings nicht in die zahllosen Anklageschriften der letzten Jahre ein. Denn allein die ständige Bekundung von Wut ändere rein gar nichts an der Realität, so die Autorin. Im Gegenteil mache sie uns zum, Zitat, idealen Publikum des Faschismus, erschöpft vor Empörung, ohne etwas erreicht zu haben.
Während der Arbeit an diesem Buch habe ich gemerkt, dass es Gefühle gibt, die gerade im Kampf gegen den um sich greifenden Faschismus schlicht überschätzt werden. Hoffnungsvoll sein zum Beispiel oder wütend sein. Diese Gefühle bringen uns nicht weiter. Wir brauchen neue Kategorien.
Temelkurans neues Buch ist eine Suche nach genau diesen Kategorien. Weniger eine Gebrauchsanweisung, wie der Untertitel 10 Wege in eine bessere Gegenwart fälschlicherweise vermuten lässt. Gemeinsam mit ihrer Leserschaft begibt sich die Autorin auf die Suche nach Wegen aus der um sich greifenden Lähmung unserer Zeit. Aber auch nach, Zitat, unanfechtbaren Wörtern, um die wir uns bei den Verhandlungen mit unserer Gegenwart einmütig scharen können. Denn eins ist für die Autorin klar.
Das Wort Demokratie reicht dafür nicht mehr aus.
Stattdessen schlägt Temelkuran die titelgebenden Begriffe Wille und Würde vor. Beides Grundvoraussetzungen, so glaubt sie, damit der Marsch der Machtlosen, der längst begonnen habe, zum Erfolg führt. Vor allem in Krisen zeige sich sein Potenzial. Bei den Gezi-Protesten in ihrer Heimat Türkei, auf dem Tahrirplatz in Kairo oder auch bei den Protesten nach dem rassistischen Mord an George Floyd. Alles Orte und Szenen, die Temelkuran mit eigenen Augen begleitet hat und in ihrem Buch in zahllosen reportagigen Szenen beschreibt.
Als in europäischen Städten Solidaritätsdemos starteten, hatte man das Gefühl, ein langer Spaziergang würde nach 8 Jahren Pause endlich fortgesetzt. Auch wenn der Spaziergang durch den Gezi-Park und davor über Kairos Tahrirplatz ins Stocken geraten war, besaß er noch genug Schwung, um von Minneapolis bis zum Trafalgar Square und zum Ausruf desselben Worts zu führen. Würde.
Würde, Wille, Wut. Ece Temelkuran tastet die zentralen Begriffe ihres Buches von allen Seiten ab, wiegt, testet und vergleicht sie. Die Würde etwa grenzt sie klar von der Ehre ab. Einem ihrer Meinung nach problematischen Begriff, der zu Polarisierung, Gewalt und Wut führe und Menschen voneinander trenne. Das Bedürfnis nach Würde dagegen verbinde Menschen und sei damit in seiner Wirkung nicht zu überschätzen. Denn, so die Autorin,
all die menschenfreundlichen Wörter, über die ich in diesem Buch nachgedacht habe und die ich vor dem Sturm der Gegenwart retten will, werden nichts ausrichten können, wenn wir es nicht miteinander machen.
Ece Temelkuran weiß, dass ihre Gedanken vielen im Kampf gegen Faschismus und Populismus zu wenig radikal erscheinen mögen. Doch die Genauigkeit, mit der sie ihre Worte aus- und untersucht, ist weder Feigheit noch Zufall geschuldet. Sie, die die Türkei nach dem Putschversuch 2016 aus Angst vor Erdogans Rachefeldzug gegen Regimekritiker aller Art verließ und seitdem in Zagreb lebt, weiß, wovon sie spricht.
In letzter Zeit höre ich viele »Wir brauchen eine Revolution« sagen oder »Wir brauchen einen Systemwechsel«. Die Nonchalance, mit der solche Begriffe geäußert werden, macht mich jedes Mal baff. Wissen die Leute nicht, was diese Wörter bedeuten? Ich habe nichts gegen diese Wörter an sich, aber die Schrecken, die das Wort Revolution heraufbeschwört, das Chaos, das man mit dem Wort Systemwechsel assoziiert. Man muss bereit sein, sich auch das schwer erträgliche Vokabular anzusehen, das diesen Wörtern folgt, wenn sie die Bühne betreten. Denn es existieren nahezu keine Wörter, die den unglaublichen Schmerz und die Verluste wieder gut machen können, die sie mit sich bringen.
Ece Temelkuran springt in ihren Beschreibungen zwischen Istanbul und Kairo, Zagreb, Brüssel und Palästina hin und her. Manchem mag das zu viel sein, langweilig jedenfalls wird es beim Lesen nicht. Das liegt auch und vor allem an ihrem fast schon trotzigen und zugleich erfrischenden Grundton. Vieles von dem, was in Wille und Würde beschrieben wird, hätte die Autorin zu einer verzweifelten, zynischen Person werden lassen können, die sich nur noch abwendet. Genau das aber tut sie nicht. Denn das Enttäuschtsein über die Menschheit, so schreibt sie, sei eine wirklich banale Reaktion. Ein Liebeskummer, der keinerlei Anstrengung abverlangt.
Ece Temelkuran, Wille und Würde, 10 Wege in eine bessere Gegenwart. Erschienen bei Hoffmann und Campe, übersetzt von Michaela Grabinger, 192 Seiten, kosten 22 Euro. Rezensentin war Luise Sammann. Kultur als Teil der menschlichen Natur. Das ist der Ansatz der Sozial- und Kulturanthropologin Bettina Ludwig in ihrem Buch unserer Zukunft auf der Spur. Ihrer Ansicht nach sind etliche Fehldeutungen unterwegs, wenn es darum geht, aus Evolution und Menschheitsgeschichte abzulesen, was das Wesen unserer Spezies ausmacht und welche Entwicklung wir von uns erwarten dürfen. Mit ihrem Buch will sie den Blick freimachen für Möglichkeiten, statt sich mit vermeintlichen oder bequemen Begrenzungen zu begnügen. Moritz Klein stellt es vor.
Die vermeintliche Natur des Menschen taucht als Argument häufig auf, wenn es komplex und anstrengend wird. Die So-sind-wir-eben-Rhetorik, gespeist aus Halbwissen und alten Ideen, hindere uns daran, die Probleme der Gegenwart klar zu erfassen und offen über zukünftige Möglichkeiten nachzudenken, meint die Kulturanthropologin Bettina Ludwig. Es sei daher höchste Zeit, unsere Vorstellungen vom Menschen auf eine solide wissenschaftliche Basis zu stellen. Helfen sollen dabei Einblicke in die Erforschung von Jäger- und Sammlergesellschaften. Im Diskurs über die Natur des Menschen werde diesen eine zugleich marginale und prominente Rolle zugeschrieben, oft mit dem Kurzschluss von heutigen Jägersammlern auf unsere steinzeitlichen Vorfahren.
Sehr häufig passiert es, dass irreführende Bilder von Jägern und SammlerInnen benutzt werden, um biologische Kausalzusammenhänge zu argumentieren. So entstehen Annahmen über die Natur des Menschen, die nach heutigem Stand der Wissenschaft nicht mehr tragbar sind. Unsere VorfahrInnen werden in den verschiedensten Kontexten als Argumentationsgrundlage benutzt.
Ludwig stützt sich dabei vor allem auf ihre eigenen Feldforschungsaufenthalte bei einer Untergruppe der indigenen Zahn-Bevölkerung Namibias. Ihre anschaulich beschriebenen Beobachtungen in der Kalahari ergänzt sie durch Erkenntnisse der vergleichenden Sozialanthropologie und der Archäologie. Ein wissenschaftlich fundierter Blick auf Jäger-Sammlergesellschaften könne uns tatsächlich etwas Wesentliches über die Grundausstattung von Homo sapiens lehren. Dazu müsse man sich jedoch gerade von der Idee der Ursprünglichkeit dieser Lebensweise verabschieden. Eine mystische, spirituelle Verbindung mit der Natur gäbe es bei früher sogenannten Naturvölkern wie den Zahn nicht. Ihre Naturverbundenheit sei vielmehr ein Expertenwissen. In der für ihre Lebensweise zentralen Fertigkeit des Spurenlesens sieht Ludwig die evolutionär wohl älteste Anwendung des hypothetisch-deduktiven Schlussfolgerns, der Fähigkeit, die uns als Spezies ausmache, ob in der Kalahari, in der modernen Wissenschaft oder im Großstadtleben. Naturverbundenheit sei kein Urzustand, kein angeborener Instinkt, sondern in einer kulturspezifischen Sozialisation erworben, auf Basis der universalmenschlichen kognitiven Allzweckausstattung.
Die Anlage zum kreativen und hypothetischen Denken ist heute jedem von uns in die Wiege gelegt.
Und eben diese Fähigkeit, aus neuen Erfahrungen neue Schlüsse zu ziehen, werde uns auf dem Weg in die Zukunft leiten. Dazu müssten wir jedoch den Ballast von Vorstellungen abwerfen, die Ludwig als moderne Biomythologie beschreibt. Im Kern führt Ludwig eine philosophische Argumentation gegen die Vorstellung, Kultur sei einem Urzustand einer menschlichen Natur gegenüber sekundär. Was sie dagegen zeigen will, Kultur ist die primäre Natur des Menschen. Und Kultur, das heißt eben Variabilität. Die Jäger und Sammlerinnen in der Kalahari leben nicht natürlicher als wir, sondern schlicht anders. Ihre fundamental andere soziale Organisation spricht laut Ludwig allerdings dafür, dass ein weit verbreitetes Menschenbild nicht stimme. Dass der Mensch aufgrund seiner genetischen Disposition zur Gewalt neige, dass seine Bedürfnisse unbegrenzt wüchsen, während die Ressourcen begrenzt bleiben. Solche Vorstellungen universalisierten die Systemlogik westlicher Wachstumsgesellschaften ins Allgemeinmenschliche. Der Mensch als Tier, dessen egoistische Primärtriebe von der Kultur eingehegt werden müssten. Diese Vorstellung vom menschlichen Urzustand projizierten wir auf unsere prähistorischen Vorfahren und auf indigene Bevölkerungsgruppen der Gegenwart. Ein ideologiefreier, wissenschaftlich nüchterner Blick auf deren Lebens- und Wirtschaftsweise liefere allerdings starke Belege gegen dieses Menschenbild. Die soziale Organisation der San beschreibt Ludwig als einen kulturellen Mechanismus, der systematisch die Anhäufung von Besitz und daraus resultierende soziale Gefahren unterbindet. Alle Ressourcen werden geteilt und sofort verbraucht. Diese Regelung erzeuge durchaus auch sozialen Druck, verhindere jedoch Auswüchse wie Ungleichheit und Überproduktion.
Die Sharing Economy ist ebenso eine kulturelle Praxis wie Handel oder Geldwirtschaft in anders organisierten Gesellschaften. Nichts ist naturgegeben. Bedingungen und Regelwerke sind kulturell geschaffen. So sind auch Eigenschaften wie Genügsamkeit oder das Streben nach mehr keine natürlichen Eigenschaften. Vielmehr sind sie das Produkt einer spezifischen Sozialisierung.
Ludwig behauptet nicht, dass die auf sehr kleinen Gruppengrößen beruhenden Jäger-Sammler-Kulturen direkte Lösungen für die Probleme hochkomplexer Gesellschaften bereithielten. Vielmehr erhält der Kulturvergleich, wie unterschiedlich Menschen tatsächlich sein können, abhängig von den kulturellen Rahmenbedingungen. Da diese von Menschen geschaffen wurden, sei daran auch heute und künftig vieles gestaltbar. Die Zukunft, so die zentrale Botschaft dieses Buchs, ist offen.
Moritz Klein war das über das Buch »Unserer Zukunft auf der Spur. Wer wir waren, wer wir sind, wer wir sein können« von Bettina Ludwig. Es ist im Verlag Krämeier und Scheriau erschienen. 176 Seiten kosten 23 Euro. Körperlich anstrengende Arbeiten im Niedriglohnsektor werden häufig von Menschen verrichtet, die eine Migrationsgeschichte haben. Das ist nicht nur in Deutschland so, das ist auch in der Schweiz so. Vielleicht sogar ein wenig mehr, weil dort die Aufenthaltserlaubnis daran hängen kann, dass man keine Sozialhilfe bezieht. Marianne Pletscher, Schweizer Journalistin und Regisseurin von Dokumentarfilmen, hat sich für ein Buchprojekt die Reinigungsbranche vorgenommen. Denn die wenigsten, die dort in der Schweiz tätig sind, sind auch in der Schweiz geboren, schreibt sie. Ihr Buch ist also in Teilen ein Branchenporträt, vor allem aber handelt es von Migration, von Lebens- und Leidensgeschichten, von Selbstermächtigung und persönlicher Entwicklung. Und es ist zugleich Spiegel der Schweizer Gesellschaft und Wirtschaft. In dem Buch »Wer putzt die Schweiz?« sind 10 Porträts versammelt, zusammen mit vielen Fotos, die Marc Bachmann während der Gespräche und während der Arbeit der Protagonisten gemacht hat. Zur Intention des Buches ein Zitat: »Unser Land wäre ohne die zahlreichen Migrantinnen und Migranten, die es sauber halten, ein anderes. Sie verdienen unsere Wertschätzung und Löhne, von denen sie leben können.« Ich habe vor der Sendung mit Marianne Pletscher gesprochen und sie zunächst gefragt, wie sie die Porträtierten ausgewählt hat.
Das ist relativ kompliziert. Die Hälfte kannte ich schon vorher von früheren Reportagen oder privat. Und dann habe ich geschaut, was fehlt noch, um eine gewisse Repräsentativität zu erreichen. Weil es war mir wichtig, dass die wichtigsten Gruppen von Migrantinnen und Migranten, die in den letzten, sagen wir, 50 Jahren in die Schweiz gekommen sind, dass die vertreten sind.
Sie schreiben ja keine Opfergeschichten, auch wenn leidvolle persönliche Geschichten ihren Platz bekommen und Sie auch über Ausbeutung schreiben oder eben über die ohnehin geringen Löhne. Was wollten Sie transportieren mit diesen Porträts?
Das Stichwort Opfer ist mir sehr wichtig, weil die meisten Menschen wollen sich nicht als Opfer sehen und sie wollen nicht als solche behandelt werden. Also ich habe alle versucht, bei ihrer Kraft und bei ihren guten Eigenschaften abzuholen. Ich wollte aber schon zeigen, wie schwierig so ein Leben in der Schweiz ist, denn die Schweiz hat mindestens so eine restriktive Migrationspolitik wie Deutschland. Und deshalb wollte ich sie sichtbar machen. Nicht nur eine Stimme geben, sondern das ist mir ganz wichtig. Und deshalb hat jede Geschichte 15 bis 17 Fotos. Ich wollte auch ein Bild vermitteln von ihnen.
Die meisten Reinigungskräfte landen ja nicht in dem Job, weil er so attraktiv ist, sondern weil man diese Jobs leichter bekommt. Die Voraussetzungen sind niedriger. Die Sprachkenntnisse müssen nicht so gut sein wie bei einem Bürojob etwa. Eine ungewöhnliche Figur in ihrer Reihe ist der Kurde Tejan, der für die Straßenreinigung in Basel arbeitet und diesen Job tatsächlich zu mögen scheint. Auch er hat einen Sinn darin gefunden. Er denkt beim Straßenfegen viel nach und hat sich so eine Art philosophische Sicht der Dinge selbst verordnet. Er ist aber eine Ausnahme, oder?
Ja, also ich habe ja noch einen auch, die Männer interessanterweise, einen tamilischen Migranten, der ist auch Schriftsteller und der sagt eigentlich auch in seinem Text, ich habe das Putzen geliebt, weil ich konnte so gut nachdenken beim Putzen. Und das scheint für viele zuzutreffen. Putzen kann auch eine meditative Seite haben. Es kommt allerdings immer darauf an, wo man angestellt ist. Also wenn die Leute wie der Türke oder der Tamile, wenn die gute Arbeitgeberinnen oder Arbeitgeber haben, dann putzen sie gar nicht so ungern, wenn sie einigermaßen menschlich behandelt werden.
Die Zahl der Menschen ohne Aufenthaltsgenehmigung in der Schweiz, also Papierlose oder Illegale, die beziffern Sie im Buch mit ca. 100.000. Für Zürich mit allein 10.000. Und da in Zürich gibt es jetzt eine Initiative CityCard. Was ist das genau und wie könnte das Menschen helfen, die dort illegal leben?
Also die Initiative CityCard ist ein Ausweis, der den Menschen ermöglichen soll, sich bei der Polizei oder bei Ämtern oder so weiter auszuweisen, ohne dass sie nach offiziellen Papieren gefragt werden. Das funktioniert in New York sehr gut, das gibt es dort schon lange. Und diese Initiative soll einfach den Menschen helfen, eine gewisse Sicherheit zu bekommen. Ob das je zustande kommt, muss ich sagen, ist allerdings noch sehr fraglich, denn es ist politisch sehr umstritten.
Sie haben ja lange mit Ihren Protagonisten Kontakt gehalten. Wie hat sich die Corona-Krise auf Sie ausgewirkt und haben die von den Hilfen profitiert, die das Covid-19-Gesetz in der Schweiz ja ermöglichen würde?
Die meisten haben gar nicht davon profitiert. Auch viele, die legal hier sind und keine feste Stelle haben, die wussten nicht oder man half ihnen nicht dabei, dass sie eigentlich Entschädigung hätten beantragen können. Gut profitiert haben diejenigen, die bei fairen Firmen gearbeitet haben. Ich zeige im Buch auch drei Firmen auf, die ich finde sind sehr wichtig, weil sie bezahlen nicht nur gute Löhne, sie bezahlen auch alle Sozialleistungen.
Ja, diese sozialen Arbeitsvermittlungen, die also dafür sorgen, dass Reinigungskräfte den tariflichen Mindestlohn und Sozialleistungen erhalten. Welchen Effekt hat das Ihrer Ansicht nach, also diese Art von Vermittlung, auf das Verhältnis zu den Auftraggebern? Ist das schon der Garant für Wertschätzung und Augenhöhe?
Im Allgemeinen schon. Wenn man so eine Firma ausliest, dann weiß man schon, ich will fair mit den Menschen umgehen. Es haben sich erstaunlich viele Freundschaften gebildet in diesen Arbeitsverhältnissen. Also das geht dann sehr oft sehr weit über ein reines Arbeitsverhältnis hinaus. Eine der Firmen legt sogar total Wert darauf, dass sich auch Beziehungen entwickeln. Und das muss nicht sein, aber wo es funktioniert, funktioniert es sehr gut. Also das wäre für mich sozusagen das Ideal.
Marianne Pletscher war das, Autorin des Buches Wer putzt die Schweiz? Migrationsgeschichten mit Stolz und Sprühwischer. Mit Fotos von Marc Bachmann im Limmert Verlag erschienen. 253 Seiten, 38 Euro. In Brüssel beginnt am Donnerstag der nächste EU-Gipfel. Dabei geht es um Beitrittsperspektiven für die Ukraine und die Republik Moldau, aber auch für Balkanstaaten wie Nordmazedonien und Albanien. Über Albanien hat die österreichische Journalistin Franziska Tschinderle ein Buch geschrieben. Aus der Isolation in eine europäische Zukunft, lautet der Untertitel. Und ihre Texte füllen etliche Leerstellen, selbst wenn man bereits ein wenig über Albanien weiß. Kaum ein anderes Land in Europa hat sich in jüngster Zeit so radikal gewandelt. Die Hauptstadt Tirana boomt und die Mittelmeertouristen sind auch längst angekommen. Dem Wandel der vergangenen 30 Jahre geht Tschinderle in ihrem Buch nach. Dirk Auer hat es gelesen und mit der Autorin gesprochen.
Zunächst ist über die gelungene Form zu sprechen, durch die uns Franziska Tschinderle das Land Albanien näher bringt und die das Buch so gut lesbar macht. Denn hier liegt keine nüchterne Abhandlung über Geschichte, Politik und Kultur vor, sondern, wie die Autorin sagt,
ein Buch, das quasi mit einem journalistischen Ansatz, also als Reporterin an dieses Land herangeht, also Geschichten nicht im Archiv sucht, sondern wirklich im Alltagsleben findet, auf der Straße, im Café. Und das war sozusagen mein Antrieb für dieses Buch, auch in Albanien zu leben und mit wirklich vielen Menschen zu sprechen, die ich in den letzten 3 Jahren hier getroffen und teilweise eben auch länger begleitet habe.
Die Bandbreite an Themen und die Anzahl der Menschen, die Tschinderle trifft, ist tatsächlich enorm. Sie sitzt bei Albaniens exzentrischem Premierminister Edi Rama im Büro, spricht mit Diplomaten, Firmenchefs und Wissenschaftlern. Gleichzeitig reist sie quer durch das ganze Land, ist mit Umweltschützern unterwegs, besucht ehemalige Lagerhäftlinge, Schafhirten und Restaurantbesitzer. Dabei greifen die einzelnen Reportagen oft auf subtile Weise ineinander. Nachdem etwa der beispiellose Bauboom in der neuerdings glitzernden Hauptstadt Tirana beschrieben ist, fährt die Reporterin mit einem jungen Gewerkschaftsaktivisten zu den Bergarbeitern von Vulgisa, einem Zentrum der albanischen Chromindustrie.
In den Baracken vor dem Mineneingang habe ich einen Mann getroffen, der nach einem schweren Arbeitsunfall nie eine Entschädigung erhalten hat. In den Bars sitzen frustrierte Arbeiter, die seit Monaten auf ihr Gehalt warten. Am Rand der Stadt trifft man auf Menschen mit verdreckter Kleidung, die für ein paar Euro am Tag Chromklumpen aussortieren und an die Unternehmer verkaufen. Ein Hungerlohn, wenn man bedenkt, wie wertvoll das Mineral wird, wenn es eingeschmolzen und weiterverarbeitet wird.
Doch nicht nur Menschen, auch Orte können eine Geschichte erzählen, wie etwa der Badeort Shenzhen im Nordwesten Albaniens, wo sich das wohl luxuriöseste Flüchtlingslager Europas befindet. Tausende Afghaninnen und Afghanen wurden dort in einem Hotel untergebracht. Sicherlich nicht ohne außenpolitisches Kalkül, schreibt Tschinderle mit Blick auf die albanische Regierung, die sich als guter NATO-Partner präsentieren will. Aber nicht nur.
Gleichzeitig fand ich den Ort einfach sehr spannend, weil man in Deutschland und auch in Österreich ja tendenziell mit einer harten Migrationspolitik Wahlen gewinnt. Und in Albanien ist es umgekehrt. Also da prahlt der Premier damit, wie viele Flüchtlinge er aufnimmt. Und es gibt keinen Aufschrei in einem doch sehr armen Land mit einem Durchschnittseinkommen von ungefähr 400 Euro, dass Flüchtlinge eben zwischen Pool, Palmen und einem Luxushotel leben. Das fand ich doch sehr beeindruckend.
Es ist nicht das einzige Mal, dass man sich von seinem vermeintlichen Wissen, das man über das Balkanland zu haben glaubt, verabschieden muss. Wer weiß etwa, dass ausgerechnet in Albanien mit seiner mehrheitlich muslimischen Bevölkerung hunderte Jüdinnen und Juden den Holocaust überlebten und dass auch heute Muslime friedlich neben orthodoxen und katholischen Christen leben. Doch auch die Probleme des Landes werden nicht ausgespart, wie die allgegenwärtige Korruption, der Drogenhandel und die Umweltverschmutzung oder die in einigen abgeschiedenen Regionen immer noch existierende Blutrache. Ein traditionelles Gewohnheitsrecht, das dazu führt, dass sich einzelne Familien oft jahrelang in einer blutigen Fehde miteinander befinden. Für westliche Medien war das jahrelang ein Lieblingsthema, um die vermeintlich archaische Rückständigkeit des albanischen Hinterlands zu belegen.
Ich habe auch lange darüber nachgedacht, ob ich hier die Blutrache schreiben soll, und es ist ja auch nur ein Kapitel von sehr vielen, aber am Ende hast du diesen Fall am Schreibtisch liegen, du hast Polizeiberichte, du hast Familienmitglieder, die darunter leiden, du triffst Menschen, die ganz nahe an diesem Phänomen dran sind und dir sagen, das ist ein Problem. Und dann nicht darüber zu schreiben, weil man eben Angst hat, in die Klischee-Falle zu tappen, finde ich dann doch auch nicht richtig.
Klischees sucht man in Franziska Tschinderles Buch tatsächlich vergeblich. Immer sucht sie in einem Konflikt auch die Gegenseite auf, schaut hinter die Kulissen des Bloßgehörten, gräbt noch ein wenig tiefer und wenn nötig auch in Archiven. Ergänzt sind die Reportagen mit profundem Wissen um die historischen und politischen Zusammenhänge. In der Summe entsteht so ein umfassendes Bild von der Geschichte und Gegenwart eines faszinierenden Landes mit seinen Menschen, dass es, ja, wirklich zu entdecken lohnt.
Meint Dirk Auer nach der Lektüre von Franziska Tschinderles Buch Albanien – Aus der Isolation in eine europäische Zukunft. Czernin Verlag, 240 Seiten, 23 Euro. Juristinnen gibt es in Deutschland noch nicht sehr lang. Vor 100 Jahren, im Juli 1922, wurden sie erstmals für Rechtsberufe zugelassen. Bis dahin durften sie zwar Jura studieren, aber kein Staatsexamen ablegen, konnten also weder Rechtsanwältin noch Richterin werden. Eine der wenigen Frauen, die gegen Ende der Weimarer Republik ihr Jurastudium begannen, war Wiltraut von Brünneck. Später Rupp von Brünneck. Sie wurde sogar Richterin am Bundesverfassungsgericht. Bekannt wurde sie spätestens durch ihr Sondervotum zum umstrittenen Abtreibungsurteil. 1975 wurde darin die Fristenregelung zum Paragraphen 218 abgelehnt. Wiltraut Rupp von Brünneck hatte dazu deutlich Nein gesagt und wurde zur Identifikationsfigur der Frauenbewegung. Über das Leben der Richterin vor ihrer Zeit in Karlsruhe war bislang nur wenig bekannt. Fabian Michel ist in die Archive gegangen und hat eine umfangreiche Biografie der erfolgreichen Juristin geschrieben, mit allen Kontinuitäten und Brüchen. Von der Weimarer Republik über die Zeit des Nationalsozialismus bis zur Bundesrepublik. Annette Wilmes hat die Biografie für Andruck gelesen.
Wiltraut Rupp von Brünneck wandte sich als Richterin des Bundesverfassungsgerichts in ihren Sondervoten mehr als einmal gegen die konservative Meinung ihrer Richterkollegen. Das war nicht nur im Abtreibungsurteil so, sondern auch im Hochschulurteil, in dem es um den Streit um Mitbestimmung und Gruppenuniversität ging. Im Mephisto-Beschluss brach sie in ihrem Sondervotum eine Lanze für die Kunstfreiheit und bezeichnete den Nationalsozialismus als Unrechtsregime, als unmenschliches, rechts- und verfassungswidriges Herrschaftssystem. Wie Wiltraut Rupp von Brünneck dachte und wie sie ihre eigene Rolle als Richterin sah, erfuhr Fabian Michel zum Beispiel aus ihren Vorträgen, die sie in den 60er und 70er Jahren gehalten hat, und aus anderen Quellen.
Sie hat ja doch einige auch teilweise sehr bemerkenswerte Aufsätze verfasst, in der sie immer wieder auch die Rolle eines Verfassungsrichters, also ich verwende da auch immer nur das Maskulinum, reflektiert. Und da merkt man schon deutlich, dass sie sich auch selbst mit schildert als Richterpersönlichkeit. Und diese Konturen kann man hier schon klar nachzeichnen.
Wiltraut Rupp von Brünneck war die einzige Frau unter den Richtern des Bundesverfassungsgerichts, wie schon ihre Vorgängerin Erna Schäffler, der sie 1963 im ersten Senat nachgefolgt war. Fabian Michel beschreibt ihr Wirken im Bundesverfassungsgericht detailliert, auch wie es ihr gelang, sich in der von Männern dominierten Umgebung zu beweisen. Die wichtigen Entscheidungen, an denen sie beteiligt war, zeichnet er akribisch nach. Aus dem Privatleben gibt es nur wenig zu berichten. Die Akten geben nicht viel Persönliches her. 1965 heiratete sie im Alter von 53 Jahren Hans Rupp, Bundesverfassungsrichter im Zweiten Senat. Seitdem trug sie den Doppelnamen Rupp von Brünneck. Dass sie sich auch vor ihrer Karlsruher Zeit bereits Ende der 40er Jahre als Ministerialbeamtin im sozialdemokratisch regierten Hessen für Demokratie und Gleichberechtigung eingesetzt hatte, war bisher kaum bekannt. Fabian Michel.
Hier ging es wirklich um ein freiheitlich-pluralistisches System, das ja in der jungen Bundesrepublik auch nicht ohne Alternativen war. Wenn man die Regierungspolitik der Regierungszeit Adenauer betrachtet, in der Rückschau, gibt es dort sehr autoritäre Tendenzen. Sie wollte hier Einfluss nehmen darauf, dass die Bundesrepublik ihren freiheitlich-demokratischen Kurs beibehält. Und das tat sie mit einer Konsequenz, die meines Erachtens deutlich über beamtische Pflichterfüllung hinausgeht.
Hessens Justizminister Georg August Zinn, später auch Ministerpräsident, nahm die Juristin mit nach Bonn zu den Beratungen zum Grundgesetz. Sie half Elisabeth Selbert, den Grundgesetzartikel zur Gleichberechtigung der Frau durchzusetzen. Notstandsverfassung, Gleichberechtigungsgesetz und preußischer Kulturbesitz waren unter anderem die Themen, mit denen Rupp von Brünneck als Ministerialbeamtin in den 50er Jahren befasst war. Als Spitzenbeamtin in Zinns Staatskanzlei war sie Anfang der 60er Jahre maßgeblich daran beteiligt, dass Adenauer im Streit um sein Regierungsfernsehen vor dem Bundesverfassungsgericht eine große Niederlage erlitt. Auf die Idee, sich mit der Biografie Wiltraud Rupp von Brünnecks eingehend zu befassen, kam Fabian Michel, als er während eines Forschungsprojekts am Bundesverfassungsgericht die Personalakte der Richterin einsehen konnte. Er stellte fest, dass sie schon im Nationalsozialismus als Juristin tätig gewesen war und der NS-Ideologie nicht ferngestanden hatte.
Und das ist durchaus überraschend, wenn man auf ihre späteren Sondervoten blickt, in der sie mit dieser Zeit sehr kritisch auseinandersetzt. Und diese Dissonanz ist wissenschaftlich reizvoll.
Wiltraud von Brünneck, geboren 1912, stammt aus einer adligen Familie, ansässig in Brandenburg und Westpreußen. Sie wuchs in Berlin-Steglitz auf und verbrachte die Ferien auf dem familieneigenen Rittergut in Sachsen-Anhalt. Der Vater war 1914 im Ersten Weltkrieg umgekommen. Die Familie war republikfeindlich eingestellt. Die junge Frau begann ihr Jurastudium 1932, setzte es im Nationalsozialismus fort und schloss es mit Auszeichnung ab. Sie engagierte sich in der Arbeitsgemeinschaft nationalsozialistischer Studentinnen und wurde schließlich Mitglied der NS-Frauenschaft, einer Gliederung der NSDAP. Fabian Michel schreibt:
Sie wollte als Rechtswahrerin in der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft Karriere machen, positionierte sich mit programmatischen Schriften, engagierte sich in NS-Organisationen und nahm ein Promotionsvorhaben bei dem regimetreuen Rechtswissenschaftler Wolfgang Siebert auf. 1943 trat sie in den Dienst des Reichsjustizministeriums, wo sie tief in die Abgründe der nationalsozialistischen Herrschaft blickte.
Für die ausführliche Biografie dieser Ausnahmejuristin hat Fabian Michel Personal- und Sachakten aus den jeweiligen Dienststellen, Ausbildungsorten und Universitäten durchforstet und zahlreiche andere Quellen ausgewertet. Er erzählt ihre Lebensgeschichte anschaulich und gut lesbar. Es stellt sich allerdings die Frage, wie aus einer Frau, die im Nationalsozialismus mehr als eine Mitläuferin war, eine überzeugte Demokratin werden konnte.
Das ist auch die zentrale Frage meines Buches, auf die ich natürlich, wenn man das seriös beantworten will, nur sehr tastende Antworten geben kann.
In Hessen hatte Wiltraud Rupp von Brünneck mit engagierten Demokraten zu tun. Das könnte ihren Lernprozess geprägt haben. Verstörend ist, dass sie bis zu ihrem Tod 1977 Kontakt zu schwer belasteten NS-Funktionären hielt, neben Regimegegnern und Verfolgten. Fabian Michel beschreibt diese Widersprüche und Ambivalenzen in ihren politischen und juristischen Kontexten. So ist sein Buch nicht nur eine gut recherchierte und gut geschriebene Biografie, sondern gleichzeitig ein Beitrag zur juristischen Zeitgeschichte.
meint Annette Wilmes über Fabian Michels Biografie zu Wiltraut Rupp von Brünneck, 1912 bis 1977. Juristin, Spitzenbeamtin, Verfassungsrichterin. Im Campus Verlag erschienen, Umfang 558 Seiten, Preis 39 Euro. Andruck gibt es wieder am kommenden Montag. Dann geht es unter anderem um Landgrabbing in Ghana und welche Rolle lokale Herrscher dabei spielen. Mein Name ist Katrin Stövesand. Ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.